kann jeder Frau passieren. Und das ist das Arge, was ich eben auch erfahren habe. Denn es kann einer noch so reflektierten Frau passieren. Es ist wurscht, wie sehr du sowas verstehst oder wie sehr du glaubst zu wissen, dass es dir nicht passieren wird, weil du deine Prioritäten ganz hart setzt. Sobald das beginnt, bist du drinnen.
Es beginnt wie eine scheinbar normale Liebesbeziehung. Sie fühlt sich zunächst hingezogen zu ihm, einen Künstler, der sie fasziniert. Sie, das ist Lena, heute 27 Jahre alt und Studentin an der Universität Wien. Nach einiger Zeit merkt Lena, dass in der Beziehung etwas nicht stimmt.
Gewisse narzisstische Züge hat man da schon gemerkt. Also natürlich, dass er sehr selbstbezogen ist, dass er sehr auf seine Arbeit fokussiert ist, sehr auf die Musik fokussiert ist, die er da gemacht hat. Und dass es ihm sehr viel um sich selbst ging. Er hat es natürlich auch geschafft, immer wieder dich um den Finger zu wickeln. Also das ist ja auch, im Nachhinein merkt man das ja auch irgendwie, wie das funktioniert mit Menschen, die so ticken, dass es sehr viel Wärme ausgestrahlt wird, um dich irgendwie zu binden auch. Emotional ein bisschen, und die Aufmerksamkeit wird ja auch gesucht. Sobald man sie wegnimmt, ist das ja ganz schlimm. Aber ein richtiges emotionales Öffnen hat nie stattgefunden.
Aber Lena öffnet sich und sie sucht auch Zuwendung. Sie merkt auch, dass ihre Gegenwart ihren Freund in depressiven Momenten wieder aufhält. Doch nach einigen Wochen der romantischen Beziehung beginnt er sie ganz subtil zu entwerten.
Immer dieses bisschen runterdrücken mit Dingen, die er sagt, und dann aber wieder erheben mit: Du bist so intelligent und du bist so schlau und du bist so eine tolle Frau und ich bin so froh, dass ich dich in meinem Leben, du machst mich zu einem besseren Menschen. Und dann aber wieder im gleichen Moment oder kurz später wieder: Aber, du bist noch so jung, aber, du verstehst da so viel nicht. Immer dieses hoch und runter, herholen, wegschieben. Es ist schon eine Dynamik, die sich entwickelt, die dann im Kopf sich manifestiert und die dich dann schon ein bisschen fesselt.
Was Lena damals noch nicht weiß: Sie steht am Anfang einer sogenannten narzisstischen Abhängigkeitsbeziehung.
Also es sind toxische Beziehungen oder narzisstische Beziehungen, und kennzeichnend ist immer, dass emotionaler Missbrauch dann vorliegt, wenn die emotionale Bindung zum Gegenüber so ausgenutzt wird, dass Macht und Kontrolle ausgeübt werden kann oder Leid dem anderen zugefügt werden kann.
Katharina Schuldner ist Psychologin sowie Psychotherapeutin. In ihrer Praxis in Wien ist sie auf narzisstischen Missbrauch spezialisiert.
Am Anfang einer solchen Beziehung besteht oft eine starke Idealisierung vom Gegenüber. Das heißt, der Narzisst versucht, sein Gegenüber durch Liebesbekundungen, durch Komplimente und so weiter für sich zu gewinnen. Das ist die sogenannte Lovebombing-Phase. Und er versucht eben, ein rosiges Bild von der Zukunft zu malen. Das ist das sogenannte Future-Faking. Und in dieser Phase ist es oft so, dass Betroffene sich zu wenig schützen. Das heißt, sie gehen dann zu schnell in die Beziehung mit dem Gegenüber hinein und prüfen ihr Gegenüber zu wenig und sind dann sehr schnell in den Fängen des Narzissten gefangen. Es wird am Anfang die Bewunderung oft mit der Liebe verwechselt. Das heißt, der Narzisst ist derjenige, der bewundert werden will und der nimmt, und der Komplementär-Narzisst ist derjenige, der gibt und der dem Narzissten alles recht machen will und ihn bewundert und so weiter. Beide suchen am Anfang von so einer Beziehung nach Bestätigung und beide haben ein verletztes Selbstwertgefühl. Sie versuchen sich dann die Bestätigung und das Selbstwertgefühl zu geben, aber das geht auf Dauer nicht gut, weil irgendwann der Komplementär-Narzisst auch etwas haben möchte und dann beginnt die Beziehung zu kippen und die narzisstische Gewalt nimmt Einzug in der Beziehung, wie Drohungen, Entwertungen, Liebesentzug und so weiter.
Lenas Freund schwankt in seinen Stimmungen sehr stark. Sie versucht es auszugleichen. In dieser Zeit kommt es zum ersten körperlichen Übergriff. Er packt Lena, schüttelt sie, hält ihr den Kopf fest und schreit sie an, dass sie still sein soll. Doch weil sie ihm nahe steht, entschuldigt sie das mit seiner besonderen Stresssituation.
Dann gab es eine Situation, es ging nur darum, mit dem Bus zurückzufahren in die Stadt rein. Und wir sind dann auf der falschen Seite gestanden. Ich habe gesagt, nein, das ist die richtige Seite. Und er hat gesagt, nein, das ist die falsche Seite. Wir müssen auf die andere Seite rüber. Und ist dann völlig ausgetickt, wütend geworden, cholerisch geworden. So ein richtig arger cholerischer Anfall. Okay, hey, was ist los? Was ist los? Beruhig dich. Ist es alles gut? Es ging nur um die Seite, wo der Bus fährt. Wieso tickst du jetzt so aus? Nochmal völlig durchgedreht, gesagt, ich muss jetzt die Klappe halten, hat mich dann gepackt, gegen die Wand gedrückt, mir die Blumen aus der Hand gerissen und einen Hahn auch gezogen und gesagt, ich muss jetzt leise sein. Und für mich war das halt so, okay, ich habe natürlich dann ein bisschen geweint, habe ihn angeschaut und er hat gesagt, du musst jetzt die Klappe halten, wir gehen jetzt zu dir heim, du musst jetzt still sein, bis wir daheim sind. Und das habe ich aber auch durchgezogen, bin neben ihm hergegangen, weil ich natürlich schockiert war, ich war im Schock.
Über das Vorgefallene schickt Lena eine SMS an eine Freundin, die das Paar kennt. Diese fordert, ungefragt, Lenas Freund auf, Lena nicht mehr körperlich zu attackieren. Er beschuldigt Lena daraufhin, ihn verraten zu haben. Weil sie ihren Freund nicht verlieren will, beschließt sie daraufhin, ihren Freundinnen nichts mehr zu erzählen. Auch nicht, als sich die Übergriffe häufen. Sie fängt an, ihr Umfeld zu belügen und sagt, sie hätte sich bereits getrennt. Im Rückblick auf die Situation vor 2 Jahren sieht sich Lena damals in einem Helfersyndrom gefangen. Die Überzeugung, ihn heilen zu können, und die Sucht nach Anerkennung und Zuwendung habe sie dazu geführt, die wiederholten Grenzüberschreitungen in Kauf zu nehmen. Als sie merkt, dass er eine geheime Affäre mit einer anderen Frau hat, spricht ihn Lena darauf an.
Er hat dann halt immer gesagt, du bist paranoid und das stimmt nicht und du bist irre und du bist vorgeschädigt von deinem Ex-Freund, der dich betrogen hat. Und in dem Fall, er hat nichts falsch gemacht, sondern ich bin das Problem. Ich bilde mir das ein, ich bin ja eigentlich irre, ich bin ja eigentlich gestört.
Lena ist schon so stark in dieser Beziehungsdynamik und Gewaltspirale gefangen, dass sie zweifelt, ob ihr Freund nicht doch recht hat. Sie vertraut den eigenen Wahrnehmungen und Urteilen nicht mehr. Sie beginnt sich selbst zu belügen und die Realität zu verleugnen. Heute weiß sie, dass sie damals ständig manipuliert wurde. Katharina Schuldner.
Es gibt ja so gängige Manipulationstechniken des Narzissten, die er anwendet. Da gibt es die 5 gängigsten. Das erste ist einmal das sogenannte Gaslighting, wo die Wahrnehmung des Gegenübers manipuliert wird, sodass man den anderen in den Wahnsinn treibt und zum Beispiel indem man behauptet, bestimmte Dinge hätten stattgefunden, die so gar nicht passiert sind und so weiter. Gaslighting ist das erste, genau, dann gibt es das Victim Blaming, die sogenannte Schuldumkehr, wo immer die Schuld an dem Missbrauch oder an dem Übergriff dem Opfer in die Schuhe geschoben wird und dadurch entstehen Schuld- und Schamgefühle beim Betroffenen und deshalb ist es umso schwieriger, dann diese Beziehung auch wieder zu verlassen, weil man immer denkt, man ist selbst dafür verantwortlich und man muss sich nur mehr anstrengen, um es dem Narzissten recht zu machen. Dann Entwertungen finden statt als Gegenpol zur Idealisierung. Das ist aber nicht nur streckenweise, so wie es bei uns ab und zu auch immer wieder vorkommt, sondern das wird wirklich systematisch angewendet und kommt sehr häufig vor, Entwertungen. Dann, wir haben auch schon gesprochen über diese soziale Isolation. Das heißt, man versucht, das Opfer von seinen Bekannten, von seinen Freunden, von der Familie zu isolieren, damit man Macht und Kontrolle ausüben kann und damit eben es nicht so einfach ist, wieder aus dieser Beziehung herauszukommen. Und das Letzte ist dann das Lovebombing versus das Silent Treatment. Also auf der einen Seite diese Aufwertung, die Idealisierung und auf der anderen Seite der Liebesentzug.
Schleichend werden für Lena körperliche Übergriffe zur Normalität. Bis hin zu einem angebrochenen Nasenbein. Im Krankenhaus gibt sie zu Protokoll, einen Freizeitunfall gehabt zu haben. Danach erlebt sie wieder schöne romantische Momente, die sie hoffen lassen, dass doch alles wieder gut wird. Doch bald folgt wieder eine heftige Konflikteskalation.
Und das war so schlimm. Es gab davor Übergriffe, aber das war zum Beispiel einer der ersten Übergriffe, wo ich wirklich Angst hatte, dass ich bewusstlos werde, weil er mir auf den Hinterkopf geschlagen hat und ich nur noch Sterne gesehen habe und ich gesagt habe, hey, du bringst mich um, du musst aufhören. Dann hat er aufgehört und hat sich wieder hingelegt und hat aber stillschweigend weitergeschlafen.
Lena ist entsetzt, wie empathielos ihr Freund auf die Situation reagiert. Zwar gibt es Tage, an denen er sich schuldig fühlt und bei ihr um Vergebung bettelt. Aber an anderen macht er sie eiskalt herunter und entwertet sie. Dazu gehören seine Vorwürfe, dass sie es sei, die seine Gewalt auslöse. Er allein wäre ja gar nicht so. Eines Tages kommt es wieder zu Gewalt, diesmal im Elternhaus von Lenas Freund. Am nächsten Morgen kommt Lena mit blauen Flecken zum Frühstück. Doch die Mutter und die Schwester ihres Freundes nehmen die Verletzungen zwar wahr, unternehmen aber nichts. Lisa ist davon zwar sehr irritiert, aber schluckt es doch hinunter. Offenbar hält sie an den positiven Anteilen ihres Freundes so sehr fest, dass sie die negativen Seiten abspaltet. Aber wie ist das psychologisch zu verstehen? Astrid Lampe leitet die Abteilung Psychotraumatologie und Traumatherapie an der Med-Uni Innsbruck.
Sie vergisst sozusagen, was in der Nacht passiert, damit sie in Beziehung zur schützenden Person bleiben kann, wird der Täteranteil sozusagen wie vergessen. Das nennt man Dissoziation. Also Patientinnen sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es muss zwar irgendwas gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr, was war. Massive Gewalt unter Umständen. Das führt auch oft dazu, dass solche missbrauchenden Bindungen aufrechterhalten werden. Einfach schlichtweg Dissoziation, das Vergessen. Und wir wissen, es gibt eine Notfallreaktion. Das heißt, in der Situation der Gewalt binde ich an die gewaltausübende Person. Das ist das, was wir mit dem Stockholm-Syndrom auch kennen, wo sich Opfer von Geiselnahmen in die Geiselnehmer verlieben.
Das ist mit ein Grund, weshalb für Lisa eine Trennung zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Frage kommt.
Ich will eigentlich gar nicht, das geht eigentlich gar nicht. Das ist gerade so alles, was mein Leben beinhaltet. Wenn ich das jetzt auflöse, stehe ich alleine da. Und was bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich gerade? So, das ist so ein wichtiger Teil meines Lebens schon. So ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig eigentlich. Und das hat sich eben dann so weiterentwickelt, immer mehr Übergriffe. Bis ich dann im Jänner 2018 war das dann, gab es einen so schlimmen Übergriff, wo er auch in der Nacht aufgewacht ist. Wir hatten davor gestritten. Sie hat geatmet und er hat sich auf mich draufgesetzt, mir Mund und Nase zugehalten und gesagt, du atmest zu laut, ich kann nicht schlafen. Und hat mir aber Mund und Nase zugehalten und hat nicht gecheckt, dass ich keine Luft mehr kriege. Ist auf mir draufgesessen, ich habe nichts sagen können, weil natürlich Mund und Nase zugehalten, wollte ihn von mir wegschieben, es ist nicht gegangen, ist auf meinen Händen draufgesessen. Ich habe mir gedacht, ich werde bewusstlos. Bis er sich dann rübergedreht hat wieder und ich mal nach Luft gerungen habe und er dann weitergeschlafen hat wieder. Und in dem Moment wusste ich, okay, ich muss jetzt was tun, das ist so schlimm, die Situation, in der ich mich befinde, ist schon so schlimm.
Zurück in Wien offenbart sich Lena einer älteren Freundin. Diese erkennt den Ernst der Lage und knüpft den Kontakt zu einem Polizeijuristen. Der aus Kärnten stammende Polizeijurist Gerold Taschek arbeitet im rechtskundigen Dienst am Polizeikommissariat Wien 5 Haus.
Für die Polizei ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Sachverhalte erfahren, weil in den meisten Fällen handelt es sich um Wiederholungstäter. Und auch wenn diese Beziehung beendet ist, es muss nicht sein, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Täter in der nächsten Beziehung wieder gewalttätig wird. Und da ist halt diese polizeiliche Aufarbeitung sehr wichtig, weil auch das Gericht Möglichkeiten hat, von der Strafe abzusehen, wenn sich ein Täter, eine Täterin an gewisse Auflagen, Vorlagen hält. Und da ist halt natürlich also auch ganz wichtig Einsicht, dass der Täter, die Täterin Fehler begeht, und manchmal auch eine Therapie.
Häusliche Gewalt ist ein Thema, mit dem die Polizei häufig konfrontiert wird. Allein im letzten Jahr wurden deshalb österreichweit über 9000 Wegweisungen ausgesprochen. Im Schnitt sind das 25 Fälle am Tag. Aber wenn man weiß, dass jede fünfte Frau in Österreich im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen ist, lässt sich leicht erkennen, dass hier nur die Spitze des Eisbergs offiziell erfasst wird. Gerold Taschek hat sich auf Gewaltschutz und Prävention spezialisiert und deshalb steht er in engem Kontakt mit Opferschutzeinrichtungen.
Die Opfer bekommen gratis Unterstützung von der Polizei, von Opferschutzeinrichtungen. Das geht bis hin zu psychosozialer Begleitung, juristischer Prozessbegleitung, Unterstützung bei Gerichtsverfahren, Scheidungsverfahren, Obsorgeverfahren, aber auch bei Beantragung von einstweiligen Verfügungen. Das heißt, sobald das Opfer sich einmal entscheidet, sich helfen zu lassen, wird dem Opfer geholfen. Und auch wenn es manchmal in der Bevölkerung heißt, so dieser Vorwurf, es muss ja immer erst etwas passieren, dass die Polizei tätig wird, da kann ich ganz klar sagen, das stimmt nicht. Sobald es eine Gefährdung gibt und die hinreichend begründet ist, schreitet die Polizei ein.
Ein halbes Jahr braucht Lena, bis sie stark genug ist, die erlittene Gewalt anzuzeigen und sich zu trennen. Sie bricht den Kontakt total ab. Der Schritt zur Anzeige fiel ihr lange deshalb so schwer, weil sie ihrem Freund gegenüber Schuldgefühle empfand und glaubte, sie würde damit sein Leben zerstören. Heute denkt sie darüber anders.
Nein, du zerstörst sein Leben nicht. Du machst sein Leben besser, weil er dann wahrscheinlich eine Therapie machen muss. Und du machst das Leben aller anderen Frauen, die nach dir kommen, besser. Ja, wie gesagt, viele Gespräche, viel sich informieren, was mir sehr wichtig war, auch in dem Moment. Diese komplette Transparenz. Ich musste genau wissen, was passiert, wenn ich ihn anzeige. Da hat mir eben auch der Polizist, der sehr lieb war, sehr viel drüber erzählt, hat mir da gut zugeredet, hat gesagt, es wird ihm nichts passieren. Das Strafausmaß, das er bekommt für die Dinge, die er gemacht hat, es ist leider natürlich für körperliche Gewalt in Österreich viel zu gering, nur dass er hoffentlich eine Therapie machen muss und dass er einfach mal auf Bewährung ist und das mal nicht machen darf, weil er zu viel Angst hat.
Sehr hilfreich war für Lena der Gang zur Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt. Diese Kriseneinrichtung hilft in Fällen akuter Gewalt in der Familie und bei Stalking. Die Polizei ist in diesen Fällen verpflichtet, Opferschutzeinrichtungen sofort zu informieren. Binnen weniger Stunden wird dann der Kontakt zu den Betroffenen hergestellt und aktive Krisenunterstützung angeboten. Information, Beratung, Begleitung zu Gericht oder zur Polizei. Geschäftsführerin der Interventionsstelle ist Rosa Logar.
Es wird sehr anerkennend und wertschätzend und positiv und ermächtigend gearbeitet, weil das gehört, wenn Frauen Opfer sind, dazu, dass sie auch noch verachtet werden. Und die Betroffenen müssen wissen, dass wir absolut in keiner Weise eine Rechtfertigung für Gewalt finden oder dem Vorschub leisten. Man muss wieder auf die Beine kommen. Man ist ja auch so verunsichert, ne, durch diese Reaktionen und sucht dann auch die Schuld bei sich selbst, ne? Also hier sozusagen einmal diese Last wegzunehmen. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit und dann natürlich die Informationen zu geben, zu begleiten, über die Rechte zu informieren, die Rechte durchzusetzen, auch gegen diese ganzen patriarchalen Strukturen, die wir haben. Das ist eine schwere Arbeit. Also da begleiten wir und die Betroffenen, soweit sie das eben möchten. Wir respektieren ihre Entscheidungen für die Schritte, die sie machen wollen.
Angst vor weiterer Gewalt, Angst vor dem Verlust der materiellen Existenz, Angst vor der öffentlichen Beschämung. Das sind Gründe, weshalb es Frauen oft sehr schwer fällt, häusliche Gewalt anzuzeigen. Rosa Logar nennt noch einen weiteren Grund.
Also Frauen werden ja immer noch nicht so ernst genommen, ne, aufgrund ihres Frauenseins. Werden von ihnen bestimmte Dinge erwartet im Verhalten. Und es kommt dazu, dass Frauen, eben wenn sie von Gewalt berichten, gleich einmal gefragt werden, was hast du gemacht, um das zu provozieren? Warum bist du mit dem ausgegangen? Warum hast du dich nicht getrennt? Also es gibt sehr starke Schuldzuweisungen an die Opfer. Und dieses Victim Blaming, auf das treffen alle Opfer, die versuchen, auch Gewalt öffentlich zu machen und anzuzeigen. Und im Extremfall kommt es zu der Situation, dass auch bei Gericht die Frauen zum Beispiel das Gefühl haben, eigentlich sind sie angeklagt und nicht der Täter. Also die sehr stark unter Druck gesetzt werden und dass ihnen nicht geglaubt wird.
Die Expertinnen von der Interventionsstelle haben auch Lena bis zur Gerichtsverhandlung begleitet. Vor Gericht versucht Lenas Freund, sie als Stalkerin darzustellen. Aber Lena hat genug Beweise von ihren Verletzungen und Zeugenaussagen gesammelt. Ihr Freund wird wegen fortgesetzter Gewaltanwendung zu 3 Jahren bedingter Haft auf Bewährung verurteilt, plus 2000 Euro Schmerzensgeld und Antigewalttraining. Lena hatte schon in der Schlussphase der Beziehung psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Denn die Panikattacken, die Atemnot und die depressiven Schübe führten dazu, dass sie viele Monate lang den Alltag nicht schaffte und nicht belastbar war. Die Psychotherapeutin Katharina Schuldner über Schritte, die aus einer toxischen Beziehung führen.
Also der erste Schritt, der wichtigste Schritt ist einmal, den Narzissmus als solchen zu erkennen und auch zu akzeptieren. Das heißt, nur wenn ich irgendwie sage, das ist meine Situation und so schaut es aus, dann kann ich auch die Entscheidung treffen, etwas an der Situation verändern zu wollen. Das heißt, der erste Schritt ist immer der, dass man die eigene Opferrolle ablegt und dass man dann selbst in so eine Selbstbestimmung reinkommt und auch eine Gestalterrolle übernimmt und sagt, ich möchte was an der Situation ändern und ich möchte aus so einer Situation wieder herauskommen. Der zweite Schritt ist, dass ich dann schaue, was sind meine eigenen Anteile, meine Glaubenssätze und Verhaltensmuster, dass ich auf der einen Seite in die Beziehung hineingekommen bin und dann auch in der Beziehung verharre. Ja? Und wie kann ich die entsprechend umändern und verändern? Und dann in einem nächsten Schritt geht es darum, auch die Selbstliebe und die Selbstverantwortung zu stärken. Das heißt, wie kann ich wieder meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen und wie kann ich mich für mein eigenes seelisches und körperliches Wohlbefinden einsetzen? Und im letzten Schritt geht es dann darum, den eigenen Missbrauch auch als Chance zu begreifen und zu sagen, wie kann ich mein Leben generell neu gestalten? Wie kann ich ein Leben ohne so toxische Beziehungen überhaupt leben und wie kann das ausschauen?
Den erlittenen Missbrauch als Chance für ein besseres Leben zu begreifen. Diesen Weg hat Lena gewählt.
Ich habe dann noch ein Gedächtnisprotokoll geschrieben, ein 20-seitiges, dass ich das genau und detailliert niederschreiben kann, auch was ich zu seiner Person denke, was ich bis jetzt reflektiert habe, was ich bräuchte, was mir wichtig wäre, dass eine Therapie beginnt, dass es mir nicht darum geht, irgendjemanden anzuzeigen und dass er irgendwo arge Strafen bekommt, sondern dass dieser Mensch wirklich Hilfe braucht. Dieser Mensch braucht Hilfe, weil er es nicht sieht. Ich habe es probiert, aber ich kann nicht mehr.
Heute geht es Lena so weit gut, dass sie den Alltag schafft, das Studium wieder aufgenommen hat, Freundschaften pflegt und früheren Hobbys wie dem Tanzen wieder nachgehen kann.